steht zweites Lebensziel immer im ersten erstes Blatt. Lukas 14, 25 bis 35. Das ist der Text, wo Jesus sagt, wenn jemand nicht mich liebt über alles, über Vater, Mutter, Kinder, eigenes Leben, der kann nicht mein Jünger sein. Und dann sagt er dazu, wenn ihr nicht mein Kreuz nimmt, auf euch nimmt und folgt mir nach, könnt ihr nicht meinen Jünger sein. Lebensziel zuerst ihn. Gell? Zuerst ihn. Nimm nicht einfach Lebensziel Taten oder Gedanken. Lebensziel zuerst ihn. Und mit dem ihn heißt das für mich und für dich, die Beziehung immer tiefer pflegen mit ihm. Ich weiß nicht, wie viel Zeit du brauchst oder du nimmst für das Bibellesen und mit ihm zu reden. Ich möchte dir Mut machen. Deine Jünger werden merken an deinen Prioritäten, was wichtig ist in deinem Leben. Du kannst ihnen viel gute Botschaften geben. Wenn sie merken, dass dein Leben markiert ist vom Worte her, von der Beziehung mit dem Heiland, dann werden sie auch in diese Richtung gehen. Ich weiß, wie schön es ist, Jünger zu schulen beim Spazieren, ne? Im Waldspaziergang oder so. Ich bin in den Bergen, da habe ich einen Vorteil natürlich. Da gehe ich mit ihnen wandern und dann erzählen wir von der Bibel. Und dann fängt einer an zu beten, ohne zu sagen, jetzt könnten wir beten. Denn du hast ja sicher schon gemerkt, dass das ein Satz ist, der den Feind nicht will. Oft gibt es Gemeinschaft unter Brüdern und jeder denkt, wenn er wegzieht, ach schade, haben wir nicht gebetet. Und jeder hatte das Gefühl, wenn ich sage, wir können beten, könnte ein anderer meinen, ich bin geistlicher als sie. Ich will jetzt beten, gell? Ja? Und dann könnten sie denken, der will immer beten. Der meint immer, man muss das. Und dann hat man so viele dumme Ideen. Die liebt der Feind, diese Ideen. Er gibt hier noch dummere als das. Ne? Er hat noch viele Ideen. Da habe ich gemerkt, in der Jüngerschaft habe ich gemerkt, dieser Satz lasse ich einfach weg. Ne? So ist boykottiert. Und da können wir einfach miteinander beten, beim Autofahren, beim Spazieren. Ich hatte so viel Freude, dass ein junges Mädchen hat ein anderes gelehrt im Worte Gottes, indem sie jeden Tag, um an die Arbeit zu gehen, hatten sie 500 Meter miteinander auf dem Trottoir, also auf dem Fußgängermasche. Ja. Ne? Und diese Jungbekehrte konnte nie an eine Stunde kommen. Die Eltern haben es streng verboten. Die Eltern sind Moslem. Ja? Aber das war jeden Tag Bibelschule. Ja? 500 Meter miteinander gehen. Zuerst gefragt, wie hast du geschlafen, wie ging's und so. Ne? Und dann erzählt ein wenig und dann hat eines angefangen zu beten, Herr, wir sind froh, dass du mit uns kommst, wir sind drei da, die laufen miteinander, zeig uns den Weg, wie wir heute in die Schule gehen können, was wir, und dann das die Bibel besser kannte, hat mit der Bibel immer wieder neue Gedanken, deshalb, weißt du, das hat auch der Heiland gesagt, und das hat er auch gesagt, und da ist er bei dir, und so weiter. Und so wurde die geschult, und konnte nie weder eine Stunde kommen, noch Gottesdienst, noch so, und ist heute eine engagierte Christin. Jetzt ist sie erwachsen und verheiratet und ist in einer Gemeinde. Schulung braucht nicht unbedingt einen Rahmen, gell? Aber was du lebst mit dem Herr und was du frei anderen weiter sagst, das ist Schulung. Schulung ist nicht unbedingt ein Ordner, gell? Schulung ist ein Leben, das zum anderen kommt. Eine Beziehung zu Gott, die plötzlich überläuft zum anderen. Das ist eigentlich Schulung. Wir sind alle markiert von unseren europäischen Schulen, gell? Wir meinen immer Schulungen, das sind Hefte, das schreibt man immer. Und dann am Ende gibt es ein Examen, um zu wissen, was man weiß. Aber das will der Herr gar nicht wissen, was ich weiß. Er möchte gern wissen, was ich in die Tat umsetze. Und wenn ich einen schönen Ordner habe, wie man Menschen zu Jesus führt, habe ich noch niemanden zu Jesus geführt. Gell? Ich habe schon den Ordner. Aber wenn ich in Beziehung bin mit Menschen, da kann der Ordner auch helfen. Ich habe nichts gegen Schulung. Sonst wäre ich nicht gekommen. Gell? Lebensziel aber zuerst deine Liebe zum Herrn pflegen. Pfleg sie, gell? Und wenn du verheiratet bist, dann pfleg diese Liebe zum Herrn zusammen mit deiner Frau. Es ist so wichtig, dass ihr miteinander den Heiland liebt. Und dann, wie steht in Lukas 14, immer derselbe Text, nachher sagt der Herr, wenn einer dann jünger ist, dann soll er mal hinsitzen und überlegen, wie er einen Turm bauen kann. Also jetzt kommt der Kopf dran, zuerst das Herz. Beim Heiland kommt immer zuerst das Herz dran, dann kommt der Kopf dran. Ne? Der hat dann uns auch gegeben. Und dass das Ding gut funktioniert, muss man zuerst sitzen. Darum habe ich so viel Mühe heute Abend, ich stehe. Und da muss man mal aufhören zu arbeiten, hinsetzen, überlegen, wie werde ich diesen Turm bauen? Und Gemeindebauarbeit ist Turmbauen. Den Turm meinte Jesus, der Turm, der im Weinberg war, also ein Wachturm. Nicht der Wachturm von den Zeugen Jehovas, gell? Aber doch ein Wachturm. Aber ein Wachturm, wie, sagt er nachher, in Kriegszeit. Darum sagt er, überlege, wie du baust und nachher. Und wenn du an den Krieg gehst, dann überleg mal, wie arbeitet der Feind, wie stark ist der? Kann ich da zum Krieg ziehen? Ich merkte sehr schnell in den Vogesen, als wir da reinkamen, da kannten wir natürlich niemanden, gell? Wir waren alleine, es macht komisch, wenn du am Sonntag dann plötzlich wieder alleine bist, gell? Nur Familie, nicht eine Abendstunde, kein Gottesdienst, nichts, kennst niemanden, kommst in eine Gegend da, die Leute schauen dich an und sagen, da kommst du in die Metzgerei, sind 10 Leute, die reden, du kommst rein, alles still. Ne? Ne? Da fragt der Metzger, bitte, was wollen Sie? Also, ja, die Leute waren vor mir. Ja, die haben Zeit, was wollen Sie? Und dann, so peinlich, nimmst du gerade so ein Stück Wurst, weißt du? Alle wissen es, die so, ja, gut, ne? Da gehst du raus und alle atmen wieder auf, gell? Da reden sie wieder, ne, wenn du weg bist. Hm? Und da musst du wissen, dass du nicht einfach einen Turm bauen gehst, aber du bist in einer Kriegssituation, in einem geistlichen Krieg. Und eine Baugesellschaft baut anders in Kriegssituationen als in Friedenssituationen. Wenn du dein Haus baust in Friedenssituationen, kannst du noch stundenlang überlegen, wie schön du die Friorituren machst da am Dach oben, gell? Ob das jetzt Zirkel ist oder kantig oder so. Ne? Aber in Kriegszeiten ist das alles egal. Ist nicht wichtig. In Kriegszeit musst du an diesem Ort können Leute bewahren. Also in Kriegszeit Leute geistlich bewahren. Du baust eine Gemeinde, dass im geistlichen Krieg Leute geistlich bewahrt werden. Also bauen sie Gottes Wort, Beziehung zum Heiland, gewurzelt, gell, im Heck, auf seinem Felsen. Das brauchen sie. Du weißt, du siehst ihn, als wir in die Vogesen kamen, da wusste ich, jetzt, Herr, habe ich mit meiner Frau an mir gewählt, Herr, jetzt schenke uns noch 100 Menschen mehr, die beten für die Gegend. Ich ging auf die Ortschaften, auf die Bergen und betete über die Ortschaften, es war kein, und habe einfach dem Herrn gesagt, Herr, an diesem Ort erwarte ich von dir eine Gemeinde. Weil du es würdig bist, dass hier Menschen dich loben. Sie haben den Teufel gedient während Generationen. Aber der ist ein Räuber. Da sollst du gedient werden, Herr. Und du kannst meine Freude verstehen, die kennst du auch, gell? Wenn du nachher über diesem Ort bist und ist eine Gemeinde. Hä? Und kannst sagen, Heiland, die könnte noch größer sein. Aber du steigst in einen geistlichen Krieg hinein. Und da war ich so dankbar, dass wir, als wir in die Vogesen gingen, über 300 Menschen hatten von verschiedenen Gemeinden, junge und alte Gläubigen, die mir zurückgeschrieben haben, Dani, wir beten für diese Gegend, dass in dieser Gegend Menschen gerettet werden. Ich habe in meinem Gebetsbrief geschrieben, betet nicht einfach für unsere Bewahrung. Wenn wir fertig sind, sind wir im Himmel, das ist kein Problem. Betet für diese Verlorenen, die gehen in die Hölle. Betet, dass Menschen sich bekehren. Und es kamen dann 3 Jahre, wo ich nichts schreiben konnte in meinen Gebetsbriefe, gell? Denn es ging 3 Jahre, bis der Erste sich bekehrt hat. Da was willst du schreiben? Lügen? große Dinge erzählen. Ich konnte nur weiterschreiben, betet, dass Menschen gerettet werden. Und dann hast du immer als Missionar ein bisschen Angst, dass die Gaben nicht mehr kommen, gell? Wenn du nichts zu sagen hast. Denn es gibt Christen, die haben ein offenes Portemonnaie, wenn es ein schönes Projekt gibt mit einem Foto. Ja? Aber einen Missionar zu unterstützen, wo nichts geschieht, da fragt man sich, was macht denn der Missionar da? Ne? Hat ja keine Stunden am Sonntag, muss keine Predigt vorbereiten. Ja, der sollte da doch etwas tun, oder? Faulenz da, ne? Ja. Heiland sagt uns, ihn lieben. Das Kreuz auf dich nehmen, du weißt, was es heißt. Es ist nicht dein Bobo, das Kreuz, gell? Es ist die Schmach, weil du von Jesus redest, weil du für ihn ein Zeuge bist. Verwechsle das nicht mit einfach leiden, weil du auf dieser Welt bist. Das haben alle Leute. Ja? Und dann hast du zu dem okay gesagt, dann sitzt du hin und überlegst, wie baue ich das? Herr, zeig mir, wie baue ich das? Ich weiß noch, ich den vergessen. Ich hatte zuerst im Elsass gearbeitet und dann kann man immer evangelisieren im Elsass. Denn wenn du einen Saal mietest, da kommen schon 90% Gläubige. Gell? Wenn du noch ein bisschen einen Evangelist nimmst, der bekannt ist, dann hast du 200 Leute, ohne anzufangen. Ne? In den VGs haben wir angefangen, Leute eingeladen, vor einem großen Saal gemietet, Bücherstand, haben Lieder eingeübt als Team, gell? Haben vier zusammen. Erster Abend, niemand. Zweiter Abend, zwei Personen. Waren viermal durch die ganze Gegend mit der Publicität, also mit den Einladungen, haben unser ganzes Geld rausgeschossen für die Einladungen. Gell? Und dann am Ende von der Woche, das war gerade ein Abend, waren zwei Leute für eine ganze Woche. Ne? Am Ende von der Woche, ich dachte, also etwas ist falsch, du machst ja keinen Fehler, dann, wenn wir miteinander lernen, bleibt der Fehler bei mir. Ne? Ziemlich einfach mathematisch. Ne? Und da musste ich hinsitzen, überlegen, das Neue Testament noch etliche Mal durchlesen. Und mir sagen, du hast absolut nichts verstanden. So kannst du nicht Gemeinde bauen. Das war vor über 20 Jahren. Ich wusste nicht, wie Gemeinde bauen, wo nichts ist. Und dann musste ich anfangen, mit den Leuten reden, arbeiten, mit ihnen im Sommer heuen, im Winter Holz arbeiten, helfen manchen das Haus bauen. Ich habe die Freude gehabt, dem Leiter von der Kommunistischen Partei helfen das Haus zu bauen. Denn ich kam zu ihm an die Tür und habe die Bibel gezeigt. Und das Ding, ja, der Mist und so, ja, okay. Da hat er mir gesagt, das ist typisch, diese Religionen, die wollen nicht arbeiten, kommen einfach an die Tür, gell, wollen Geld haben, na, alles klar. Dann habe ich gesagt, heute Abend um 5 habe ich Zeit zum Helfen für das Haus bauen. Er war gerade am Bauen. Bin ich zu ihm gekommen. Kurz 2 Monate nachher hat er Jesus angenommen. Aber die ersten Wochen waren schwer, denn er hat mir nur die schweren Arbeiten gegeben, weißt du? Ich war seinem Kram, gell? Immer Steine hochtragen, Schubkarren Beton hochfahren, gell, auf den Brettern. Ne? Aber der Herr weiß, was es braucht, um mein Herz tief hineinzuschlagen. Gell. Heute ist der Piero, heißt Piero, und seine Frau bekehrt, und er ist der Älteste in einer Gemeinde. Aber das war schön zu sehen, gell, weil als er vor der Partei, es waren über 1000 Leute da, als erster von der Partei, von den Vogesen, Kommunistischen, als er sein Zeugnis gab, gesagt, ich bin nicht mehr Kommunist, ich habe jetzt einen Meister. Ja. Aber es braucht einfach ausbauen. Ne? Ja. Evangelisationsstrategie, ja. Ist immer einfach. Also du bist an einem Bauunternehmen in Kriegszeit. Und das musst du dir einfach bewusst sein. Das heißt, sobald du vorwärts gehst, musst du ganz einverstanden sein, dass der Feind dich einfach als Objekt hat, um dich zu lähmen. Er will dir Mut wegnehmen, er macht dir müde und er bringt dir immer wieder in Zweifel. So im Stil, weißt, ist das wirklich so wichtig, diesen Menschen nachzugehen? Meinst du nicht, dass sie doch andere Möglichkeiten haben, das Evangelium zu kennen? Die sind doch katholisch, die wissen doch was davon, oder? Und so vieles, was immer wieder, wo er immer wieder versucht, das Schwert stumpf zu machen. Ich war auch im Juni, war ich eingeladen von den Bischöfen und den Priestern, durch die Jesuiten eingeladen, um ihnen Ethikstunden zu geben während einem Tag. Und ja, das sind so Gottes Pläne, das versteht man nicht immer, gell? Und da habe ich diesen, als sie zu mir kamen, habe ich ihnen gesagt, aber ich muss 20 Minuten haben, um die Wiedergeburt zu erklären. Sonst komme ich nicht. Und nach diesem Tag, also schon die Gespräche ja am Tisch und so, nach diesem Tag kam ein alter Priester zu mir, also etwa 75. Der Mann war in Tränen und hat gesagt, aber du, wie hast du gemacht, um so die Bibel und den Heiland zu kennen? Ich bin 75 und ich kenne das nicht. Da habe ich meinen Arm auf die Schulter gesagt, du, ich weiß nicht, wie viele Stunden dir bleiben. Setz dich hin. Lies die Evangelien. Habe ich gesagt, deine Religion bringt dich nicht um die Hölle herum. Du brauchst Jesus. Und dieser alte Vater, gell, hat geweint. Ich habe noch mit ihm gebetet, ich konnte nicht länger mit ihm im Gang sein, im Fluch sein. Von diesem Kloster, das war in einem Kloster. Denn es war einer daneben mit seinem, was habe ich jetzt vergessen? Es war einer daneben mit seinem Mikrofon für eine radiodirekte Übertragung, wo ich noch Fragen antworten musste. Aber wie haben wir doch ein unerhörtes Vorteil, oder wie kann man das sagen? Wir schon, ihn zu kennen, den Heiland. Und zu wissen, dass wir in dieser Situation stehen, wo die Menschen Rettung brauchen. Wo das Wichtigste ist. Und wo wir in einem geistlichen Krieg stehen. Und in diesem geistlichen Krieg brauchen wir uns nicht mit Gewalt Türen zu öffnen. Ich glaube, wir müssen einfach leben für ihn. Und mit Menschen beschäftigt sein. Und er öffnet Türen. Er gibt Möglichkeiten. Dann zielorientiert, gell, Vers 33, Lukas 14, Vers 33 steht, wer nicht alles, allem absagt, kann nicht nachfolgen. Alles absagen, würde ich sagen, in diesem Kontext, von dieser Stelle, ist allem absagen, ist allem persönlichem Ziel, alles, was nicht in Liebe für den Herrn und im Bau von diesem Turm in Kriegszeit, alles, was nicht in dieses Ziel hineingeht, dem absagen. Dann bist du ein freier Mensch. Dann brauchst du dir nicht mit x verschiedenen Sachen miteinander beschäftigen. Dann weißt du, jetzt lebe ich für das. Und für das Leben, das geht ob im Beruf oder vollzeitig, dasselbe. Du lebst einfach für das. Ich sage oft, ich kann nicht in die Fabriken hineingehen und da Jesus leben. Ich komme nicht rein. Aber ich predigte auf der Straße in Remiremont an einem Sommertag. Auf dem Trottoir, also wieder. Und beim Predigen auf der Straße, da hat ein Mann gut zugehört. Bin ich wieder weggegangen, also mit den Brüdern, die da waren. Wir spielen da mit Trompeten und so, dass das Lärm macht. Ne? Bisschen Jazz, so, dass die Leute zusammenkommen und nachher geht's los. Ja? Sind wir weitergezogen, der Mann kam mit. Zweiten Platz dabei, dritten Platz dabei, vierten Platz dabei. Habe ich jetzt mal eine Botschaft geändert, habe gesagt, der ist immer noch da, du. Immer noch da, ne? Und nach der vierten Botschaft kam er geradezu auf mich, hat mir gesagt, ich kenne Sie nicht. Aber was Sie da gesagt haben, das stimmt ganz überein mit dem, was ich sehe von dem Kollegen in der Fabrik. Dann habe ich gesagt, wie heißt der Kollege? Da hat er einen Namen gesagt von jemandem, der in der Gemeinde ist. Ne? Und der Kollege, der in der Fabrik ist, hat nicht die Gabe vom Wort, aber ist treu, dient dem Herrn mit den Gaben, die er hat. Eigentlich ist er der Evangelist. Ich habe dann diesem Bruder gesagt, schau mal, das ist dein Jünger. Das ist dein Jünger. Und er konnte ihn dann schulen. Ich habe einfach gesagt, was der lebt. Und darum hatte das Wort, was ich gesagt habe, hatte Autorität, weil ein Leben dahinter war. Das ist schön, gell? Das zielorientierte Leben muss nicht missionar sein im Sinn, wo wir es verstehen. Zielorientiert
heißt in den Taten, in dem, was wir leben, die Last tragen von der Verlorenheit der Verlorenen und treu leben. Und dann sagt dieser Text auch am Ende, gell, Vers, ich glaube 34 etwa, steht dann, wenn der Salz, wir sind das Salz, wenn der Salz der Geruch verliert, oder dann ist er nicht mehr gut zum Mistmachen damit, oder so etwas, steht dort. Und ist wahr, ein halber Christ ist schlimmer als Mist, gell? Ist totaler Mist, ne? Und ich muss sagen, es ist gut zu wissen, dass dieser Geruch, das ist dieser Geschmack Jesu, gell? Wo eigentlich durch deine Augen, deine Ohren, dein Wesen etwas durchgeht, was eine Zufriedenheit, einen inneren Frieden merkbar macht, wo andere Menschen sich Fragen stellen. Schau mal in das Geschäft, schau mal in die Fabrik, schau mal zu den Kollegen. Ist nicht zufrieden sein etwas, was man an den Fingern zählen kann? Ich weiß noch, als die Arbeitskollegen von den Frauen geredet haben, es tut uns ja leid, uns Männer, wenn wir euch sagen würden, ich liebe Frauen, wie wir von euch reden, das ist grausam. Ne? Aber als sie so geredet haben von den Frauen generell, ja, habe ich ihnen gesagt, du, aber von meiner redet ihr nicht, gell? Das sind eure. Denn meine ist ganz anders. Meine ist super. He? Wenn ihr so redet, ist es für eure, aber nie meine. He? Zufriedenheit. Wissen, was du von ihm bekommen hast. Wohlgeruch Christi. Der dritte Punkt auf diesem Blatt, Brüderschaft. Diese Brüderschaft, wie Paulus es in Philipper 3 sagt, wo wir einfach, wenn wir auch noch von verschiedenen Details, Kleinigkeiten anders sehen, sagt Paulus, gut, okay, ich habe noch x verschiedene Sachen, wo ich das anders sehe, das ist nicht schlimm, aber da, wo wir eins sind, ziehen wir doch miteinander. Und was andere, was wir noch kein Licht haben, wird jedem dann das Licht geben, wenn es nötig ist. Ne? Ich finde das so eine schöne geistliche Haltung, wenn man nicht sagt, ich habe das Licht, ja, in mir. Ja? Und wenn die Gemeinde nicht funktioniert, wie ich will, dann ist sie in der Dunkelheit. Nein, das wissen wir, das ist Hochmut, gell? Das Licht ist der Heiland. Und wir verstehen etwas und der Bruder versteht etwas. Aber wenn wir als Bruderschaft zielgerichtet leben, zielorientiert leben, dann können eben gerade diese x verschiedenen Gaben gebraucht werden vom Herrn, um dieses Ziel zu erreichen. Es ist schön zu sehen, wenn du siehst, wie Gemeinden gegründet werden, wenn du dann versuchst, dass alle Ideen, die zusammenkommen, für Evangelisation zum Beispiel, dass du die mal alle hochkommen lässt. Und dann merkst du plötzlich, es hat viel mehr Ideen, als das, was die Verantwortlichen sich denken können. Und dann merkst du plötzlich, eine Gemeinde kann enorm viel tun. Weil jeder Ideen hat, jeder Gaben hat und auf verschiedener Art das Evangelium weitertragen kann. Und dann glaub immer wieder an die schwachen, menschlich gesehen, schwachen Methoden, gell, die Gott gebrauchen kann. Und ich denke, dass wegen einem Traktat in einem Briefkasten hat einer von den Brüdern, das waren verschiedene, wo einfach sich Ziel gesetzt haben, diese drei Straßen sind mir. Ich habe der Gemeinde oft gesagt, diese Welt gehört nicht dem Teufel. Er meint es nur. Die gehört uns. Und ich habe heute gedacht, als ich da im großen Kloster spaziert bin, ne, habe ich da gebetet für das Kloster, also nicht für die Mauer, gell, für die Menschen natürlich. Weil eigentlich Menschen, die, wo man meinen könnte, das gehört dem anderen, das ist uns. Und weil es uns ist, haben wir zu überlegen, ja, wie erreiche ich diese Welt, die eigentlich Besitz ist vom Heiland. Auch wenn jetzt viele Menschen in der Finsternis leben, auch wenn jetzt viele von ihres Gewissen verdunkelt ist, 2. Korinther 4 irgendwo, ja, auch wenn so viel einfach scheint, dass der Feind seine Hand drüber hat, wenn jemand durch diese Stadt gehen kann und der Kopf hochhalten kann, bist du es, ne? Weil du als Sohn des Königs kommst, ne? Und du bringst die frohe Botschaft in dieser Stadt. Und in der Bruderschaft kann man das dann zielorientiert sein. Und ein Bruder hat so einfach drei Straßen gesetzt als sein Ziel. Das ist mein Ziel, diese Bevölkerung immer wieder ein Traktat zu geben und für jeden Namen zu beten. Da hat er im Telefonbuch und auf den Ding an den Türen die Namen aufgeschrieben. Und betet die Namen, ne? Und hat einfach Traktate verteilt. Ein Traktat kam zu einem, also in den Briefkasten, wo dieser Mann ist der Leiter von einem Lokalsender, Radiosender. Der Sender hat als, die drin arbeiten, sind von 6 Nachtlokale, verschiedene, ja, die Sendungen leiten. Der hat das Traktat gesehen, hat es an der Radio gelesen, am Radio, ne? Sonntagmorgen liest er das Traktat laut. Und da war die Adresse drauf, hat er nicht gelesen. Und das war meine Adresse, die drauf war. Da hat er telefoniert am Montag, ne? Er sagt, ja, ich kenne Sie gar nicht, aber ich habe gedacht, vielleicht wäre mal interessant, ja. Zu ihm gefahren, erklärt, um was es geht. Also, ja, also, jetzt kommt mir eine Idee, sagt er. Also am Sonntagmorgen kann ich keine Sendungen machen, da sind alle meine Mannen sind alle voll, von 3 morgens weg. Die liegen einfach auf dem Pult, gell, die haben alle, okay. Ja. Könnten Sie nicht etwas machen am Radio? Ich sage, okay, kein Problem. Ich sage, Mensch, kein Problem. Ja, wie machst du das nur daneben? Da musste ich schnell in die Gemeinden gehen, ein Team schulen für Radioarbeit, Technik, gell, und dass das da. Und da konnte ich 12 Jahre lang jeden Sonntagmorgen 3 Stunden kein Rappen bezahlt. Ja? Da hat er mich, ich habe dann meistens mit den Brüdern alle Botschaften vorbereitet in der Rede- und Gegenredeform, weißt du, also um den Tisch rum, gell, direkt beim Sender. Da habe ich zum Beispiel eine Botschaft über miteinander ein Gespräch über Okkultismus. Haben wir während diesen 3 Stunden über 80 Anrufe gehabt, den 3 Brüder in den Häusern. Die Telefonnummer war angegeben von 3 Brüder, die in den Häusern waren und die ganze Zeit bereit waren zum Antworten, ja. Und da wurden von einer Stunde so über Okkultismus, konnten wir 90 oder noch mehr, weiß nicht mehr genau, es waren 80 Anrufe, aber über 90 Bücher verschicken über Okkultismus und Befreiung. Ja. Bei jeder Sendung haben wir gesagt, wenn Sie ein Heft wollen oder ein Evangelium wollen und so. Ja, was hat das geöffnet, ne? Traktat im Briefkasten, ne? Da hätten die meisten gesagt, das ist doch weggeschmissenes Geld. Niemand liest, gell? Keiner mehr. Die Statistiken zeigen es doch. Es liest keiner mehr etwas. Ne? Aber da war nicht nur ein Traktat im Briefkasten einfach, aber ein Bruder, der für 3 Straßen betete. Und der in diesem Gebet diese Traktate drin hatte, diese Menschen, die da wohnen. Gell? Also nicht meinen, die kleinen Möglichkeiten können nicht tauen. Wenn der Geist Gottes das in die Hand nimmt, wenn das Gebet es begießt, dann kann das etwas Wunderbares werden. Ich wusste dann gar nicht, dass das ein illegales Radio war. Dass unsere Sendungen gehört wurden von Paris und von Genf, gell? Das ist doch für einen Lokalsender, macht das einen Umkreis von 450 Kilometer, gell? Und dass das dieser Radiochef dann eine Buße bekam von 700.000 Franc nach 12 Jahren und ich zu ihm ging und sagte, also ich wusste doch nicht, dass wir illegal sind. Hat er mir gesagt, das geht Sie nichts an. Ich bezahle das. Ich wusste es nicht, ne, aber. Ja. Die Pläne des Herrn. Ne? Okay. Ich komme zum zweiten, der Jünger Jesu und seine Liebe zu den Verlorenen. Ich glaube, ich muss hier nicht jemanden überzeugen, dass Verlorensein wirklich Verlorensein ist. Ich habe manchmal Not, wenn ich in manchen Stunden bin mit Theologen, wie diskutiert werden kann über Verderben, wie weit, wie fest, wie wenig, wie schlimm, wie lang, wie viele Äonen, hin und zurück, ne? Ich glaube, es ist wichtig, dass wir einfach die Bibeltexte stehen lassen, die von der Hölle reden, von der Gehenna, vom Hades. Und dies wird diese im Ganzen etwa 70 Stellen einfach wahrnehmen im Neuen Testament und uns fragen, ob wir ganz einverstanden sind, diese Stellen im Gesamten in unser Herz aufzunehmen und dass wir glauben, und nicht, wie wir es fühlen. Und dass wir uns einfach unter sein Wort stellen und sagen, okay, darüber diskutiere ich nicht mehr. Ich habe Gemeinden gesehen mit der Allversöhnung und anderes, gell, wo das ein Hin und Her war, wo ich eingeladen wurde, um zu beweisen und so weiter. Wie man es noch brauchen würde, um nicht schon zu sehen, wie schlimm es ist, auf dieser Welt zu leben ohne ihn. Und wie noch viel tragischer, in die Ewigkeit ohne ihn. Und ich glaube, wir müssen eine tiefe Überzeugung haben, um zu wissen, ohne Jesus ist wirklich verloren sein, ist da. Es war auch tragisch an diesem Tag mit den Priestern und mit den Bischöfen, wie ich dann einfach als Redner, als Extremist hingestellt wurde, ne? Dass ich das noch glaube, das gibt's doch nicht, ne? Aber muss ich einfach Ihnen sagen, auch ihr werdet nicht in das Purgatoire kommen, in das Fegfeuer kommen. Sagt, auch wenn ihr hinein wollen geht, keiner geht rein, denn es gibt es nicht. Ohne Jesus ist die Hölle da für euch. Ne? Aber da hörst du jetzt schon die Zähne, dann wie es klappert. Ne? Aber es ist eine Tatsache und wir müssen uns damit beschäftigen im Gebet vor dem Herrn. Es muss uns beschäftigen, diese Tatsache. Ich ging mal nach Schweden während 6 Wochen mit Familie, die Kinder waren noch klein. Und als ich da in einer Bibelschule unterrichten musste, haben sie mir gerade das Thema, auf dem Thema war eben das ewige Verdammnis. Und wir hatten 2-3 Stunden frei, da gingen wir auf einem See, hat uns ein Gläubiger sein Boot gegeben, da in Schweden, ist ja schön mit allen Seen so, ne? Und war schön sonnig, ging noch ein wenig raus. Und plötzlich fiel meine kleine Miriam, die hatte 2 Jahre, pluff neben dem Schiff runter, gell? Du, ich musste nicht eine Sekunde überlegen, ich war drin im Wasser, gell? Und sie ist dann unter das Schiff gegangen. Und es war nur noch eines, der ganze Körper, alle meine Möglichkeiten, war nur noch Miriam, gell? Mein Kind. Alles andere war abgeschaltet. Und ich habe sie da unten erwischt und hochgeholt und die Gnade Gottes hat gemacht, dass sie lebt. Gell? Und etliche Tage später noch einmal bei einem Bach. Wir waren beim Bach zu, gell? Und zwar ich habe nicht gemerkt, das war ein schön, so das Wasser ging so in dem Sand leicht runter. Aber es war eigentlich ein Kanal, da war eine Mauer nachher, ne? Und die läuft raus und wack, im Strom weg, gell? Nochmal runter. Und der Herr hat mir sie nochmal ermöglicht, dass ich sie erwische und hochhole, gell? Aber dann irgendwie innen, weiß, hat's mir gemacht, du. Was ist Engagement für Verlorene, du? Da bist du voll drin, he? Ich würde sagen, da hast du keine andere Überlegung, he? Da geht alles rein, he? Und ich glaube, wir müssen uns bewusst sein, dass wir einen Dienst haben, der so wichtig ist. Das ermöglicht auch dieses Bewusstsein, ermöglicht dir auch manchmal einfach Wege zu gehen, wo du alleine gehst und wo dich andere für einen nachher halten, gell? Dass du plötzlich an einem Tag oder in einer Nacht dann am Straßenrand bist, in der Stadt gehst und jedem sagen musst du, also wenn du Jesus nicht hast, es gibt nur ein Heiland, bist du verloren. Glaube dran, dein Evangelium, gell? Und dass du selber einfach überwältigt bist, mit der Realität, sie brauchen unbedingt als erste Priorität, sie brauchen Jesus. Und du weißt, wie schwer das ist. Wie schwer uns fällt, einen Narren zu sein. Es fällt uns schwer, gell? Ich ging da letztens wieder durch eine Stadt durch. Und zwar gerade einen Jahrmarkt, da waren tausende von Leuten. Da bin ich wieder gegangen mit meinen Plakaten, gell, vorne und hinten, ne, wo klar drauf steht: ohne Jesus keine Rettung. Aber du, wie die Leute dich anschauen, da verstehst du ein kleines wenig, was Schmach Jesu ist. Ne? Da gehst du darüber, so ganz langsam, mit den Hunderten von Menschen, die schauen, die auslachen. Aber du weißt genau, du bist betend, du weißt genau, der Herr wirkt in den Gewissen. Menschen werden fragend. Ich sage nicht, dass man das machen muss, gell? Jeder seine Gaben, jeder seine Methoden. Ich sage nur, dass etwas einschalten muss von dieser Liebe, den Verlorenen, muss etwas einschalten in unserem Leben, wo wir auch bereit sind, einfach für ihn da zu sein und manchmal auf die Seite gestellt zu werden. Das Schwierigste für einen Missionar ist, wenn er nicht bereit ist, auf die Seite gestellt zu werden. Solange du versuchst, einen Platz an der Sonne zu haben, ist der Dienst schwer. Sehr schwer. Ich bin Mitleiter in einer Mission, wo viele junge Missionare sind. Ich habe viel Freude dabei. Aber wie manchmal gehe ich einfach wieder zu ihnen, wenn sie am Evangelisieren sind, gell, um zu umarmen, zu weinen mit und beten. Denn ich weiß genau, was sie empfinden, wenn sie so auf die Seite gestellt werden. Gell? Wenn sie so komisch angeschaut werden. Aber die Liebe zwingt uns dazu. Zweiter Punkt, die Liebe zu den Verlorenen. Wir lieben Jesus, weil er uns so viel vergibt. Lukas 7, 47, du kennst diese Geschichte, als diese Frau so lieb zu Jesus war, ne, und zu ihm kam. Und weil ich sagen muss, ja, die liebt mich so fest, weißt, weil ich ihr viel vergeben habe. Und wir meinen manchmal, um besser Jesus zu lieben, müssen wir weniger sündigen. Ich sage nicht damit, dass wir sündigen sollen. Aber ich sage damit, dass wenn es uns bewusst ist, wie viel wir noch sündigen und wie viel wir von der Gnade leben, dann werden wir in ihn verliebt. Denn wir merken genau, auch einen Tag geht nicht, wenn dein Blut nicht da ist, Heiland. Es braucht mich nur einer zu überholen und vorne ist, ja, ne? Dann ist schon die alte Natur wach, ne? Und geht schon los. Ne? Da weckt der Pionier, weckt sich dann plötzlich, urplötzlich. Ne? Drum habe ich keinen Turbo in meinem Auto, sonst wären keine Bäume mehr. Ja? Wir wissen alle, wo wir Punkte haben, gell, in unserem Leben, wo wir so viel die Gnade brauchen. Ich möchte dich auch Mut machen, wenn du verheiratet bist, lass keine Zeit durchgehen, wo du deine Frau daran gewöhnst, dass du so bist. Ich erkläre es. Ich habe mal eine Botschaft vorbereitet. Das ist nicht nur einmal im Leben, aber es kommt vor, ja. Und während dem Vorbereiten, da kam so nichts, ne? Du weißt, wie das geht. Manchmal kommt so nichts, gell? Und dann wurde mir klar, ich muss noch ein bisschen Bibel lesen, vielleicht kommt etwas anderes. Und dann las ich den Text, der kauft die Zeit aus, denn es ist böse Zeit. Etwas so, oder? Übersetzt. Und dann kam der Gedanke, was ist eigentlich Zeit auskaufen? Ich habe gedacht, mein Planning ist ziemlich korrekt, nicht? Ziemlich voll so, ne? Und sollte gut sein. Und dann wurde mir klar, wenn ich am 8 Uhr morgens sündige, und um Vergebung bitte am 8 Uhr abends, habe ich 12 Stunden verloren. Und da kam mir so das Bild, da komme ich in den Himmel, gell? Mit 60 Jahren, habe ich gedacht so, ne? Da komme ich in den Himmel und dann sage ich, ah, Daniel, wie schön, dass du auch da bist nach diesen 20 Jahren mit dem Herrn. Was ist los? 19 und 20 jetzt 60. Was habt ihr hier für eine Mathematik da oben, ne? Ja, weißt, wir zählen nur die Jahre und die Stunden, wo du in der Gemeinschaft bist mit dem Herr. Alles andere ist verlorene Zeit. Ja, na du. Das hat mir gut gemacht, denn oft ging es so in meiner Ehe. Da hatte ich ein hartes Wort zu Ursula. Und da hat sie sich damit abgefunden, gell? Die Frauen sind so lieb und finden sich damit ab. Und dann plötzlich später merkte ich, halt, das war nicht recht. Und dann nach gewissen Zeit habe ich mich fast daran gewöhnt, habe gedacht, die kennt mich ja, gell? Ich funktioniere halt so. Ne? Die weiß ja, wer ich bin. jetzt nach diesen Jahren muss ich ja wissen, dass ich halt auf diesem Gebiet ein bisschen schlecht bin, oder? Sie ist ja auch auf einem Gebiet ein bisschen schlecht. Dann kommt es wieder 50-50, oder? Dann musste ich lernen, um Vergebung bitten, wenn ich hart war. Lernen zu sagen, nein, du, da habe ich gesündigt. Das ist nicht ein Fehler, das ist eine Sünde. Denn für Fehler ist ja nicht der Herr ans Kreuz gegangen, auch nicht für schlechte Charakter, nur für Sünder. Und dann musste ich das lernen. Dann habe ich im Dienst mehr erfahren, was die Gnade ist. Aber nachher habe ich gemerkt, wie Ursula und ich, wie wir kompliziert sind, ja? Das ist gar nicht so einfach. Wenn wir einander vergeben, da bleiben wir nachher noch traurig. Da gehe ich ins Büro und denke, ah, das ist doch blöd, immer dasselbe Zeug. Ne? Das sollte mir doch nicht mehr vorkommen, dann ist immer das... Ne? Okay. Und da wurde mir klar, dass ich gar nicht recht an die Gnade glaube. Dass ich jetzt ganz klar an die Sünde glaube, aber nicht recht an die Gnade. Dass wenn Vergebung ist, dass ich das Gefühl habe, ich muss wenigstens noch eine halbe Stunde traurig sein, dass man merkt, dass das ernst war. Ja? Dann, wenn uns dann vorkam, dass wir wieder uns um Vergebung bitten, Ursula, da sind wir von dem Moment an einfach sofort in die Stube ans Klavier und haben miteinander gesungen. Denn wir haben gemerkt, der Feind möchte, dass wenn wir uns vergeben, dass wir noch traurig bleiben. Und dass wir das Gefühl haben, das Blut Jesu ist nicht genug. Man sollte noch was dazu tun, um wieder Freude zu haben. Ich finde, wie schön Jesus lieben, weil du gemerkt hast, wie fest er vergibt und wie wahr sein Vergeben ist, wie reell die Gnade ist. Zeig das auch deinen Jüngern. Mach ihnen zu verstehen, wie du von der Gnade lebst. Am Anfang von meinem Dienst, wenn eine Gemeinde so ein wenig Schrumpf wurde, weißt du, so, ne? So im Sitzen auf den Bänken, weißt du, im Stil, ne? Da habe ich immer am Anfang von meinem Dienst habe ich gedacht, jetzt muss wieder Feuer rein. Ne? Da habe ich so eine Botschaft vorbereitet, weißt du, so Zielrichtung Jüngerschaft, lang, Granate rein. Ne? Dann standen so zwei, drei wieder plötzlich rauf, ne? Aber einfach zur Liebe zu Daniel, gell? Der hat ja so gescholten, dass wir haben ihn doch gerne, aber wenn er so ein wenig so ist, gell? Da machen wir halt mit, ne? Und später im Dienst habe ich gemerkt, wenn eine Gemeinde im Evangelisieren, im Zeugnisgeben zurückgeht, da brauche ich Zeit mit dem Herrn, um ihnen Jesus zu zeigen. Und wenn sie dann wieder in Jesus verliebt sind, da brauche ich nicht von Evangelisation zu reden. Da geht alles wieder los, weil sie wieder Jesus gesehen haben. Weißt, dann sehen sie wieder die Gnade. Dann merken sie wieder, sie dürfen schwach sein, aber sie müssen wahr sein. Gott will sie brauchen, auch wenn sie so schwach sind. Und da plötzlich gehen wieder die Herzen auf, die Gesichter gehen auf, und dann siehst du wieder, wie eine Gemeinde aus Liebe zu dem Herrn antwortet mit dem Zeugnis in dieser Welt. Also nicht Peitsche, gell? Wenn du merkst, die Liebe geht zurück, nimm nicht die Peitsche, ich habe es gemacht am Anfang von meinem Dienst. Ich musste nachher den Gemeinden um Verzeihung bitten für manche Botschaften. Wo ich genau gemerkt habe. Und es hat so fromm ausgesehen, weißt, mit einer, die erste Gemeinde, wir kamen jeden Morgen um 5 Uhr zusammen zum Beten. Ich habe die Leute fertig gemacht. Ich war schlimmer als ein Guru, gell? Die sind einfach mitgegangen. Und dann habe ich plötzlich selber die Gnade erlebt. Und habe selber gemerkt, ja halt, Gemeindebau ist nicht die Starken vorne, sondern der Hirte ist da. Und er geht im Gang mit dem schwersten Schafe. Und er nimmt sie mit. Und er liebt sie. Und er führt sie in wie nennt man? Le Vert Pâturage, die Grünen. Aue. Okay. Psalm 23 und so weiter. Gut. Die Liebe wurzelt, die Liebe überrennt Gesetz. Du kennst Lukas 14, 2 bis 6. Das ist der Text, wo Jesus beobachtet wird von allen Pharisäern. Die schauen plötzlich, zack, hat er jemand geheilt am Sabbat, du. Toll, jetzt haben wir ihn erwischt. Unsere Religion sagt ganz klar, aber wirklich klar, am Sabbat nicht. Und er macht's, gell? Und dann sagt er aber, wenn der Esel runterfällt bei euch im Stall, und dann wartet ihr, bis der Sabbat rum ist? Die Liebe Jesu geht weiter als das Gesetz, geht weiter als Bräuche und Sitten und Gewohnheiten. Das wollen wir lernen. Ich weiß nicht, ob es dir auch schon passiert ist. Ich bin schon zur Predigt gegangen am Sonntagmorgen und habe einen Autostöppler mitgenommen und der hatte Fragen. Da habe ich gedacht, die Gemeinde, die singt ja gut doch, ne? Die wartet eine Predigt, die sollen selber predigen, oder? Die haben ja den Heiland und haben den Geist Gottes bekommen und Wort haben sie auch, ne? Lass doch predigen, ne? Und da bin ich halt nicht gegangen. Da waren sie zuerst froh, dass es Lieder gibt mit 7, 8, 9 Strophen, gell? Und immer wieder an die Tür geschaut, noch eine, ne? Aber ich hatte in meinem Auto einen Jungen, der Fragen hatte, geistliche Fragen. Da konnte ich halt nicht in die Predigt gehen. Aber ich habe doch über 10 Stunden vorbereitet, das ist doch nicht wichtig, deine Predigt, lass sie doch. Das ist doch kein Problem. Menschen gehen verloren, viel wichtiger. Über die Bräuche, das muss die Gemeinde auch lernen. Und wenn ein Bruder oder eine Schwester in der Gemeinde ein Gespräch hat mit einem Arbeitskollegen, wenn es die gute Bibelstunde Abend ist, dann soll er ja nicht in die Bibelstunde kommen. Aber mit seinen Kollegen bleiben. Ich musste den Gemeinden das lernen. Als Gemeinde müssen wir versuchen, so wenig wie möglich Stunden haben. Nur das Nötigste. Dass die Leute so viel wie möglich Zeit haben, mit den Verlorenen zu sein. Ich habe immer Angst vor Unterkultur, weißt du, die evangelische Kultur. Von Menschen, die nach 15 Jahren Bekehrung keinen Kontakt mehr haben mit Ungläubigen. Es geht alles von der Jugendstunde zum Chor, vom Chor zum Jugendchor, zum Alterchor, zum Seniorenchor. Gell? Und dann machst du die Runde, ne? Und dann ist wieder Sonntag. Und dann isst man mit dem Bruder, ne? Am Sonntagnachmittag und fängt wieder an. Es ist bestimmt schön, aber es ist nicht zielorientiert. Es ist nicht negativ, aber nicht zielorientiert. Wir müssen immer aufpassen und uns klar sein, Stunde haben heißt nicht geistlich sein. Gell? Paulus sagt ja den Korinther, was ich bei euch zu sagen habe, ist, dass ihr beim Zusammenkommen immer weniger geistlich werdet. Also kann man Stunden haben und immer weniger geistlich sein. Liebe wurzelt in der Demut. Das ist Lukas 14, 7 bis 11, gell? Das ist die Geschichte, wo der Heiland erzählt hat. Wenn ein Essen ist, dann sitzt nicht an den ersten Platz, geh mal an den letzten, gell? Und wenn der dich eingeladen hat, reinkommt und sagt, ja, komm noch vor, gell? Wir kennen uns, komm noch, sitz dahin. Dann gehst halt vor, ne? Aber sonst gehst du an den letzten Platz, ne? Das ist auch wichtig im Dienst, gell? Liebe reimt mit Demut im Dienst. Und Demut ist nicht in meiner Natur. Ich weiß noch gut, ich muss noch schnell aufhören dann. Aber ich weiß noch gut, hatte ich ein Rendezvous abgemacht mit einem Leiter von einer Mission, der kam zu mir für ein Gespräch. Und ich habe nicht mehr daran gedacht, war am Eingang von unserem Haus und hat Boden gewischt, ne? Also aufgeputzt, mit meinem blauen Ding an, ja. Und der kam rein und sagte, wissen Sie nicht, wo der Pastor Hermann wohnt? Habe ich gesagt, doch, das weiß ich. machen Sie das für die Gemeinde, das Putzen, meinte er, ne? Habe ich gesagt, ja, das mache ich so für die Gemeinde. Das ist aber schön, das habe ich auch gemacht am Anfang von meinem Dienst. Ich will diesen Bruder nicht anklagen, diese Gedanken können auch ganz schnell bei mir sein. Verstehst du, am Anfang WC putzen und am Ende auf der Kanzel. Ja? Aber das ist einfach nicht biblisch. Das ist es nicht, gell? Es war mir peinlich nachher, als ich ihm gesagt habe, dass ich der Daniel Hermann bin. Ne? Gut. Aber wir müssen aufpassen, dass das nicht in uns hineinkommt, dass wir immer noch bereit sind zu dienen. Und dass der letzte Platz immer noch ein Platz ist, wo wir uns wohlfühlen. Das ist so wichtig. Denn Jüngerschaft geschieht so, gell? Nicht anders. Liebe, die geben kann, ohne zu bekommen, habe ich schon davon geredet, wie schwer es ist, Lukas 14, 12 bis 14, da eben sagt Jesus, wenn du Leute einlädst, dann lädt er nicht die ein, die dich wieder einladen können. Lädt er die ein, die nichts zurückgeben können. Und da haben wir nicht leicht, das müssen wir immer wieder schauen. In den Gemeinden, vielleicht erlebst du dasselbe. Oft bevor wir wegziehen, wenn eine Gemeinde autonom wird, also selbstständig wird, dann hat Ursula und ich aber nur noch Fragen mit Menschen, die menschlich nicht interessant sind. Weißt du, die Interessanten, da kümmern sich schon die Leute drum. Aber da haben wir meistens am Ende noch so 1, 2, 3 Männer, Frauen, die 6 bis 10 Jahre Psychiatrie durchhaben, die immer dasselbe sagen. Die nachts telefonieren, ich habe so einen jetzt schon 10 Jahre, der telefoniert am 1 morgens, um sagen, nicht jede Nacht zum Glück, aber hin und wieder, am 1 morgens, um mir zu sagen, ich kann nicht schlafen. Ja? Ist angenehm irgendwie. Ja? So, weißt? Ja, es weckt so etwas, gell? Mitten in der Nacht. Ja? Aber für die haben wir die größten Sorgen, wenn wir wegziehen an einen anderen Platz. Wer wird sich um die kümmern? Denn es gibt schnell Christen, die sich immer gut miteinander verstehen, die immer beim Kaffee zusammen sind, wo alles klappt, weißt. Aber dann hast du solche Randsiedler, wo du Sorgen hast, sagst, wer setzt da ein? Und da müssen wir einfach wissen, das ist zuerst unseren Platz und nicht zurückgehen. Sechs, Liebe und Gehorsam, es geht um Rettung. Das wollen wir bewahren, das ist Lukas 14, die Verse, die nachher kommen. Wo er der Jünger schickt, gell, und einer sagt, ich bin am Heiraten, keine Zeit, der andere sagt, ich habe mein Rennauto probiert, also das sind die zwei Ochsen, ne, der probiert hat. Jeder hat seine Entschuldigung. Und der Jünger, der hat die Idee vom Meister verstanden. Der Meister sagt, geh, brenn die Hecken und so, und er kann sagen, schon gemacht. Wunderbar. Die Idee hat er schon gehabt. Und das erwartet Jesus von uns. Dass wir so in seine Idee hineinsteigen. Es geht ja um Leute zu retten. Wenn jetzt die nicht wollen, versuche ich noch zu sehen, wie kann ich anders diese Leute noch reinbringen? Wo hat es Möglichkeiten? Und siebtens, Liebe zu den Verlorenen wächst im Kontakt mit dem Meister und mit den Verlorenen. Also beides braucht es, gell? Die Liebe wächst, Kontakt mit dem Meister, dein Beten, dein Bibellesen, das Reden mit ihm und dann aber auch Kontakt mit Menschen. Menschen anhören. Nicht immer meinen, ich habe was zu sagen, aber hör sie mal an. Hör mal ihre Not. Sieh sie an. Geh durch die Stadt und schau mal die Gesichter an in der Liebe Jesu. Und du kommst nicht als derselbe zu Hause. Es kommt mir oft vor, nicht zu oft, aber oft doch, dass ich mitten im Laufe einer Stadt einen Menschen anhaue und sage, Entschuldigung, aber sie scheinen mich so traurig zu sein. Die denken, der ist so, gell? Aber andere fangen an zu weinen und öffnen das Herz. Manchmal haue ich daneben, total daneben, ne? Da habe ich dann nichts verstanden. Und manchmal haue ich voll drauf, ne? Nicht voll rein, voll drauf. Ne? Aber es gibt so viel Not und Menschen anhören, wir sind in dieser Welt, um sie zu lieben. Wir machen Pause. Danke.